meisten von euch wissen ja, dass ich hier auch ein Ältester in der Gemeinde bin, das heißt praktisch in der Gemeindeleitung. Und ich mache das für mich von Zeit zu Zeit, dass ich mich frage, Gott, was ist dein Auftrag für mich? Was willst du? Was habe ich der Gemeinde zu geben? Und das war im Frühjahr auch wieder so. Und es war so ein ringendes Fragen. Gott, was ist dein Auftrag? Was ist dir wichtig? Dann habe ich einmal Gottes Stimme gehört. Ich sage es mal so, ich komme nachher noch dazu. Weide meine Schafe. Da bin ich natürlich erstmal mit losgezogen und habe mich damit beschäftigt. Und unser Gott ist so gut, dass er eben oft eine Bestätigung gibt. Zwei oder drei Tage später war in der Tageslesung von der Herrnhuter Losung der Spruch, weide meine Lämmer. Da wusste ich, Gott hat zu mir gesprochen. Und das hat eben auch ein Stück den Auslöser gegeben für das Thema dieser Predigt. Wenn man den Auftrag bekommt, weide meine Schafe, dann heißt das ja, dass man ein Stück ein Hirte ist. Und deswegen soll das Thema heute sein, der gute Hirte, wo Jesus in Johannes 10 das so sagt. Es ist mir wichtig, wer mich kennt, weiß das, dass das Wort Gottes auch in meinem Leben, in unserem Leben, in der Gemeinde präsent ist. Das Wort Gottes Mittelpunkt ist, weil das Wort Gottes, in dem Wort Gottes Gott selbst präsent ist. Dort hat er seinen Willen dokumentiert. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch immer im Wort Gottes zu Hause sind. Und welche Aspekte das hat, das hören wir noch. Wir sind heute im Johannesevangelium. Wir haben ja, ein kleiner Exkurs, wir haben ja vier Evangelien. Das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Und jeder der Autoren hat einen anderen Blick für die Person Jesu. Matthäus zum Beispiel, für den ist es wichtig, Jesus als den König hinzustellen und als den König zu zeigen. Markus ist es wichtig, Jesus als den dienenden Kraftheld zu zeigen, der den Menschen dient und der stark und mächtig ist. Lukas, sein Blick, Jesus zu zeigen als den Menschen, den Menschensohn. Und Johannes, denen ist es wichtig, Jesus zu zeigen als den Sohn Gottes. Und wer das Johannesevangelium mal so schon mal durchgearbeitet hat, der bekommt mit, dass gerade in den Kapiteln 5 bis 12 es eine große Auseinandersetzung immer ist, dass Jesus sich bezeugt als der Sohn Gottes und ihm viel Misstrauen und Unglauben und Ablehnung gegenübertritt, gerade von den religiösen Führern der Zeit. Und in diese Auseinandersetzung bringt Jesus immer seine Botschaften. Und da bringt er so verschiedene. Heute wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist so ein sogenanntes Ich-Bin-Wort. Da gibt es 7. Stehen alle in Johannes. Das ist das Ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 6, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 8, in Johannes 10, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. In Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. In Johannes 14, kennen wir alle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Heute geht es uns um dieses Wort, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich bin immer wieder erstaunt, in welche Richtung Gott auch die Gedanken führen kann, so wie ich mich vorbereitet habe. Da bin ich zuerst in diesen beiden Worten hängen geblieben, ich bin. Im Griechischen heißt es Ego, I, me. Und ich habe gleich eine Brücke schlagen müssen zu einem Geschehen, das lange, lange her ist, über fast 4.500 Jahre. Da sagt Mose einmal, wie Gott ihn beruft und sagt, geh zum Volk und sage, ich habe dir das aufgetragen. Da sagt Mose, was soll ich den Menschen denn sagen? Wer hat mich denn geschickt? Wie ist denn dein Name? Und da sagt Gott, ich bin. Sage dem Volk, ich bin, hat dich geschickt. Und für Jesus, der das hier sagt, in Johannes 10, ich bin, ist das ganz klar eine Legitimation, dass er sagt, ich bin Gott. Ich bin der Sohn Gottes. In dieser Auseinandersetzung, in die er steht, wo immer wieder die Anfragen kamen und wo die Leute ihn abgelehnt haben und sagen, nee, das ist ja ein Absolutheitsanspruch, den können wir nicht gelten lassen. Das ist natürlich diese Problematik, die wir in unserer Zeit auch erleben. Wie oft habe ich schon gehört, Jesus war ein toller Mensch, deine Bergpredigt, ganz toll. Wenn sich alle daran halten würden, ja, dann würde das viel besser auf der Welt aussehen. Aber wenn man dann sagt, Jesus ist Gottes Sohn, nein, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Dann kommt gleich die Ablehnung. Das war schon immer so und das wird immer so sein. An Jesus werden sich die Geister scheiden. Deswegen Jesus, dieser Anspruch, den er hat, ich bin Gott. Die andere Seite, die da auch mitschwingt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Das ist eben auch ganz wichtig, dass Jesus uns das auch ein Stück vorlebt. Und das ist natürlich auch gleich ein Anspruch für uns. Sieht das bei uns im Leben so aus? Da kommen wir nachher noch ein Stück drauf, ob wir wissen, wer wir sind. Ja, kommen wir zu dem Bild des guten Hirten. Wenn es um Schafe geht, dann bin ich auch ein richtiger Theoretiker. Ich weiß auch nur, was ich gelesen habe oder was man vielleicht hier und da mal so gesehen hat. Ich kenne jemanden hier bei uns, der Bert, der hat selbst Schafe, der könnte da vielleicht viel mehr zu sagen, weil er das viel besser kennt. Aber ich weiß, kann mich erinnern, als Kind, wie mich das immer fasziniert hat, wenn ich eine Schafherde gesehen habe. Da, früher, vor 30, 40 Jahren, da waren die Schafherden ja noch größer. Die waren manchmal 1000 Schafe. Ja, das war kaum zu überblicken. Und ein Schäfer und vielleicht ein oder zwei Hunde und das funktionierte. Sie sind einfach gezogen. Das gibt es heute ja auch noch im Kleineren. Also der Beruf des Schäfers oder des Hirten, der stirbt ja leider ein bisschen aus. Aber wir wollen uns eben an diesem Bild des Hirten einmal ein Stück festhalten. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der Hirte, dann will er damit sagen, ich bringe Einsatz für meine Schafe. Ich bin für meine Schafe da. In jedem Fall. Da kann kommen, was will. Und wenn wir dann eben sehen, was das mit sich bringt, die ganze Pflege einer Schafherde, ja, also das ist schon so, wenn man nur mal sieht, dass die Schafklauen gesäubert werden müssen. Also das ist nicht mal eben so zu machen. Das ist schon harte Arbeit. Die ganze Obhut, dass der Hirte sich eben auch darum kümmern muss, wo die Schafe übernachten, dass das alles funktioniert, dass alles in sicheren Bahnen läuft. Ja. Und nicht zuletzt, und da ist das Bild eben früher ein bisschen anders, da war das auch gefährlich, Hirte zu sein, weil die Hirten auch die Herden in Gegenden getrieben haben, die nicht ganz sicher waren, wo es Räuber gab oder wilde Tiere, Wölfe oder Löwen auch noch. Im Heiligen Land gab es früher auch Löwen. Ja, dass da auch die Verteidigung mit einer Rolle spielt, dass der Hirte seine Schafe eben auch verteidigt, dass er sie in Sicherheit bringt, dass er bei ihnen ist. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben gegeben für die Schafe. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und ich sehe das ein Stück so, wenn man bei dem Bild des Hirten bleibt, mit der Herde. Der Hirte geht der Herde voran und die Herde folgt ihm. Manchmal geht der Hirte auch hinter der Herde und lässt die Schafe ein Stück weiden und gibt ihnen ein Stück Freiheit. Und wenn Jesus sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, dann sehe ich das so und das ist ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich euch mitgeben möchte heute. Der gute Hirte gibt sein Leben für uns, damit wir in wahre Freiheit kommen. Und das ist bei dem Bild des Hirten und der Schafe auch so. Jesus, ein Hirte kann sich das auch leicht machen. Der kann das Schaf anflocken und dann geht er seine Wege und kann sich vergnügen. In meiner Kindheit war ich oft bei meiner Tante, die hat auf dem Land gelebt und da ist mir das öfter begegnet, dass ein Schaf oder eine Ziege irgendwo angeflockt war, manchmal auch eine Kuh. Und ich weiß, so klein wie ich war, vielleicht 5, 6, ich hatte immer Mitleid mit den Tieren. Da habe ich immer gesagt, die armen Tiere, so ganz alleine, keiner ist da und den ganzen Tag, das muss doch langweilig sein. Das ist eben nicht das Kennzeichen des guten Hirten, dass er seine Schafe irgendwo anflockt und sie dann sich selbst überlässt, sondern er ist für sie da. Es ist eben ein bisschen erstaunlich. Wir haben in unserer Übersetzung, da steht, ich bin der gute Hirte. Ich habe am Freitag noch eine Übersetzung gelesen, da steht, ich bin der edle Hirte. Im griechischen Urtext steht hier ein Wort, Kalos. Das kann man übersetzen mit hervorragend oder vortrefflich. Und deswegen greift diese Übersetzung, guter Hirte, eigentlich zu kurz. Jesus ist der vortreffliche Hirte, der hervorragende. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich hatte es schon gesagt, wer sich in die Abhängigkeit des guten Hirten begibt, der kann zur wahren Freiheit finden. Und wie das aussieht, das möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen vor Augen führen. Nochmal ein Gedanke, Jesus hat gesagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Viele Menschen können damit heute nicht mehr umgehen. Die sagen, warum? Warum muss irgendwie sich ein Mensch geopfert werden? Es ist immer schon von jeher so das Problem der Schuld und der Sühne. Schuld muss gesühnt werden. Und es gibt eben Schuld, die nicht irgendwie bezahlt werden kann mit Geld oder mit irgendwelchen anderen Mitteln, sondern mit dem Leben. Und deswegen hat Jesus sich geopfert und ist ans Kreuz gegangen, damit er alle Schafe erreichen kann. So, und dann sagt Jesus, deswegen sagt Jesus auch in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, meine Schafe. Weil ich mein Leben für die Schafe gegeben habe, sind es meine Schafe. Ich habe den Anspruch auf sie. Aber wie dieser Anspruch aussieht, das wollen wir uns jetzt auch noch angucken. Es ist nicht so, dass er wie ein Diktator über unser Leben bestimmt und uns knechtet, sondern uns in diese Freiheit lässt und freigibt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und da bin ich jetzt ein Stück bei uns, der gute Hirte, unser Verhältnis zu dem Hirten als Schafe, die wir uns verstehen. Da es ist so eine Wechselsache. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie gehen nicht verloren. Und Jesus sagt, und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Lieben, das ist für mich einer der wichtigsten Gedanken heute. Meine Schafe hören meine Stimme. Da habe ich ein Stück verweilt bei der Vorbereitung. Das ist mir ganz wichtig geworden. Die Frage, die sich mir stellt, hören wir seine Stimme? Können wir sie hören? Oder sind wir so beschäftigt, dass wir manchmal Gottes Stimme gar nicht hören? Die Stimme des Hirten. Es ist ja so viel, was auf uns einstürmt. Wir haben ja so viel. Unser Leben ist so vielschichtig und wir sind immer in Bewegung. Und ich glaube schon, dass es uns manchmal schwerfällt, Gottes Stimme wirklich zu hören. Da muss man sich dann auch immer wieder drauf einlassen. Da muss man sagen, ich will jetzt einfach mal zur Ruhe kommen. Ich will mal innehalten, ich will auf Gott hören. Das ist ganz wichtig. Es ist erstaunlich, wenn wir das machen, dass wir es auch erleben können, dass Gott zu uns redet. Gott redet zu uns durch sein Wort. Er hat ja seinen Willen in seinem Wort aufschreiben lassen. Damals, zur Zeit des Alten Testamentes, da hören wir oft, und das Wort des Herrn geschah zu den Propheten sowieso, immer wieder. Oder auch noch in der Zeit der Urgemeinde, bei den Aposteln. Das Wort geschah zu Philippus, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, da steht das so. Da hat Gott die Menschen ganz direkt angeredet. Das passiert heute nicht mehr so oft, weil wir das geschriebene Wort haben und da Gottes Wille dokumentiert ist für uns. Weil das ganz klar dort steht, Da steht, was Gott will, was er erwartet, wie wir unser Leben gestalten können, wie wir nachfolgen können. Und es ist ja so, ich habe eingangs ja mein Zeugnis gesagt, über, wo ich das Reden Gottes gehört habe. Ich sage mal so, es war nicht akustisch, beide meine Schafe. Das war nicht akustisch, aber ich habe gemerkt, Gott spricht zu mir. Das merkt man auch dann in der Situation. Das kann man nicht einfach so machen. Das ist, wenn Gott zu uns spricht, dann merken wir das, dann wissen wir das auch. Und er hat sich ja dann auch bestätigt. Aber ich glaube, Gott spricht auch ganz in ganz anderer Weise noch zu uns, dass er uns ermutigen will mit seinen Reden. Das habe ich auch erlebt. Das möchte ich einfach auch mal weitergeben. Das war 1997. Mein Schwiegervater war an Krebs erkrankt und hatte eine Operation und es sah sehr schlecht aus. Er lag im Sterben. Und ich habe viel gebetet und viel mit Gott gerungen und eben auch, weil ich mir Gedanken und um sein Seelenheil gemacht habe, weil ich nicht wusste, ist er bei Gott. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Und eines Tages bei der Arbeit in einer Kirche, ich weiß noch genau wo, da haben wir Gewölbe saniert, mussten praktisch ausgestemmt werden und neu verfugt werden, damit die haltbar bleiben. 7 Meter über der Erde höre ich auf einmal, Siegfried wird nicht sterben. Mein Kollege war neben mir, der hat nichts gehört. Und ich konnte erst damit nicht umgehen. Und dann im Nachhinein wusste ich, das ist Gott, der zu mir geredet hat. Ich kann es nicht sagen, ob es akustisch war. Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe Gottes Stimme gehört. Und Siegfried ist nicht gestorben. Gott hat ihm noch 4 Jahre geschenkt. Also ich wollte sagen, es ist auch heute möglich, Gottes Stimme so zu hören. Es ist eben die Frage, wie lassen wir uns darauf ein? Wie sind wir beschäftigt? Haben wir überhaupt manchmal die Art, auf Gott zu hören, uns darauf einzulassen? Oder ist es vielleicht auch zu laut um uns? Oder denken wir, dass Gott nur mit großen Getöse kommt und redet? In 1. Könige 19, da hat der Elia eine Begegnung mit Gott. Elia, der Prophet, der so ein Kämpfer für Gott war und dann so verzagt war, weil ihm die Königin Isabel gesagt hat, ich werde dich töten. Und er dann richtig ein Burnout hatte und weggelaufen ist. Und Gott hat ihn dann 40 Tage und Nächte durch die Wüste an den Berg Horeb geführt. Was mag der Elia in den 40 Tagen und Nächten so gedacht haben? Was mag er gehört haben? Da lesen wir nichts von. Aber am Berg Horeb ist ihm Gott begegnet. Und Gott sagt, wie er da in einer Höhle übernachtet hat, geh vor die Höhle. Was siehst du? Und es war ein großer Orkan, ein großer Sturm, der mit gewaltiger Kraft einhertobt. Ein Orkan, brauche ich nicht zu sagen, kennt ihr alle. Und es steht in der Bibel, und Gott war nicht in dem Orkan. Und danach war ein Erdbeben. Und da steht, und Gott war nicht in dem Erdbeben. Und danach war ein Feuer. Und es steht, Gott war nicht in dem Feuer. Und danach war ein leises Wehen. Da steht, Gott war in diesen Wehen. Das zeigt für mich, dass wir, wenn wir uns auf Gott hören wollen, dass wir dann auch runterkommen müssen, leise werden. Viele Aktivitäten mal nachlassen. Wie wir das im Einzelnen machen, das muss jeder auch für sich selbst wissen. Ich denke mal, das ist auch so, auch im Gemeindeleben. Man kann viele Aktivitäten haben, aber ob Gott immer dabei ist, ist die Frage. Nicht? Das müssen wir eben auch selbst ergründen. Da müssen wir auch immer wieder mit Gott den Weg gehen. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus sagt, und ich kenne sie. Eine Ermutigung, das zu wissen. Jesus kennt mich. Der kennt mich durch und durch. Der weiß, wer ich bin. Der weiß, wo ich herkomme. Der kennt meine Schwächen. Der kennt meine Stärken. Der kennt meine Krankheiten. Der weiß, wie ich es meine. Der kennt mein Herz. Das ist so toll, dass ich das weiß, dass Gott mein Herz kennt. Weil es manchmal auch im Zwischenmenschlichen in Auseinandersetzungen mal vorkommt, dass der andere gar nicht versteht, was ich meine. Ja, dass er gar nicht mein Innerstes versteht. Das gibt's ja. Daraus resultieren ja so viele Auseinandersetzungen. Nicht? Dass man den anderen gar nicht versteht, ob man das dann eben auch will oder nicht kann, das ist die zweite Frage. Jesus sagt, ich kenne sie, ich kenne meine Schafe. Das ist so toll. Und das ist eine Ermutigung, die ich einfach weitergeben möchte. Er kennt dich. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wo du krank bist, wo du Hilfe brauchst. Das ist eben das Kennzeichen eines Hirten. Der muss das auch bei den Schafen sehen. Er muss sehen, wo den Schafen was fehlt. Und sie folgen mir. Ich habe das so ein bisschen für mich überschrieben, diese drei Punkte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie gehen nicht verloren. Das ist so ein bisschen das Hören, das Sehen und das Erleben. Jetzt sagt ihr, wenn man jetzt folgt, wie kann man das kombinieren mit dem Sehen? Dazu möchte ich eine Stelle aus dem ersten Petrusbrief lesen. Sie folgen mir, da geht es ja um Nachfolge ein Stück, den anderen zu folgen. Und wie ich das mit in Verbindung setze mit dem Sehen, ist ja, wenn ich jemand folgen will, dann muss ich ihn ja sehen, dann muss er ja mein Vorbild sein oder muss ich mich ja auf ihn einlassen. Und dazu diese aus dem ersten Petrusbrief, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat vor euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Ist nochmal eine Bestätigung für den Gedanken, wo der Hirte sagt, Jesus sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist eben auch dieses Beispiel, das er gegeben hat, dass wir ihm nachfolgen. Ja, dass wir auch unser Leben nicht festhalten, sondern freigeben für den Dienst in seine Nachfolge. Das ist ein Gedanke, den nehme ich nachher noch mal kurz auf. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist das größte Geschenk, was uns der Hirte macht. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich glaube, ich muss nicht da so viel zu sagen. Das ist ja auch das Problem. Das ewige Leben, das reizt uns immer wieder auch zu Spekulationen, dass wir immer sagen, wie wird das sein und was wird da auf uns zukommen. Das haben wir, wissen wir nicht. Es gab mal zwei Mönche, so eine kleine Geschichte, die haben sich immer auch darüber unterhalten, wie wird es denn sein in Gottes neuer Welt? So oder so? Talita oder Alita auf Lateinisch? So oder anders? Und sie haben sich immer darüber unterhalten und diskutiert und sind sich nicht einig geworden. Konnten sie ja auch nicht. Und dann haben sie festgelegt, wir machen das so, wer von uns beiden zuerst stirbt, der gibt den anderen eine Nachricht, wie es da ist. Und das ist dann auch so passiert. Der eine ist gestorben und der andere hat nun sehnsüchtig auf die Nachricht gewartet. Und im Traum ist ihm der andere erschienen und hat gefragt, na, wie ist es denn nun? Talita oder Alita? So oder anders? Und da hat der andere, der im Traum gesagt, Totalita, Alita, völlig anders. Es ist nicht vorstellbar. Und deswegen denke ich, da wollen wir auch nicht drüber spekulieren. Und es gibt aber Hinweise, die wir auch für uns nehmen können. Ich kann das jetzt nicht alles ausführen, weil das würde zu weit führen. Wir sind bei unserem Hauskreis gerade im Moment dabei, die sogenannten Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 zu betrachten. Da ist einmal ein Gedanke, der noch auf das Hören zurückkommt. In allen 7 Sendschreiben sagt Gott zu den Menschen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt praktisch, dass wir 7 Tage die Woche, jeden Tag eben hören müssen. Aber es ist in jedem Sendschreiben eine Verheißung. Und die könnt ihr mal nachlesen. Eine Verheißung auf die zukünftige neue Welt, auf das ewige Leben. Und das ist toll, wenn man das mal liest und das auch sich so verinnerlichen kann. Das empfehle ich nur, dass ihr einfach darüber das euch mal durchlest und dann seht ihr das. Ich nochmal wieder auf Johannes zurückkommen. sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das ist das größte Geschenk, das wir haben. Wenn wir uns zu Gott halten, dann haben wir diese Verheißung, dass die neue Welt Gottes unsere Welt ist. Und da kann kommen, was mag. Gott wird, wenn die Tage auch schwer sind, wie Martin Luther King jetzt einmal gesagt hat, wird er das Dunkle gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den hellen Morgen der Ewigkeit. Das hat ein Mann gesagt, der wirklich mit Gott gelebt hat und der sein Leben auch für ihn gegeben hat, Martin Luther King. Ja, ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, aber sie haben das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist so eine Verheißung, die wir haben. Wir stehen in Gottes Hand. Ein Liederdichter, der schreibt das in einem Lied. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot noch Erdentand kann mich daraus vertreiben. Das war der Karl Johann Philipp Spitter. Und das ist so toll. Also das ist eine Verheißung, die ich uns auch weitergebe. Wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind. Der Feind kommt und er wird uns genau immer diesen Punkt streitig machen und sagen, ach, du weißt ja gar nicht genau, ob das so ist. Ach, du bist ja noch Sünder und wie geht's dir und was machst du noch? Und du machst ja das, was du eigentlich gar nicht willst, wie Paulus das auch schreibt, das Gute, was ich tun will, das tue ich. Aber das Böse, was ich nicht tue, das Gute, was ich tun möchte, das tue ich nicht. Aber das Böse, was ich nicht tun möchte, das tue ich, schreibt er. In diesem Zwiespalt sind wir noch als Menschen. Und das ist natürlich für uns immer wieder auch eine Frage, wo wir uns besinnen müssen und zurückkehren müssen in die Arme des guten Hirten. Aber es kann uns keiner rauben aus seiner Hand. Das ist eine tolle Botschaft. Und die möchte ich einfach so weitergeben. So, jetzt habe ich noch einen dritten Punkt. Ich hatte das erst schon angedeutet. Wie geht das? Ist denn nur der Herr unser guter Hirte? Ich hatte eingangs erwähnt, ich bin als Gemeinde, in der Gemeindeleitung in dieser Gemeinde ein Ältester oder ja, in der Bibel wird das auch als Hirte übersetzt oder als Vorsteher, als Bischof. Sind das denn nur bestimmte Leute, die so eine Aufgabe als Hirten haben oder gilt das für uns alle? Wie stehen wir dazu? Und da lese ich nochmal die Verse von Johannes 10, Vers 1 bis 5. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Hier sagt Jesus ganz klar, wer durch die Tür zu mir kommt, also wer mich als Hirten angenommen hat, ist selbst ein Hirte. Das steht hier ganz klar, er ist selbst ein Hirte, er ist selbst Hirte der Schafe. Also gilt dieses Hirte-Sein nicht nur für bestimmte Menschen. Leider ist das in der Kirchengeschichte immer verkehrt interpretiert worden von Anfang an. Da wurde immer gesagt, es gibt so ein paar Hirten, und das gibt die Schafe und das sind die Schafe und die Hirten sind die Hirten. Und so hat sich dann der Klerus immer weiter von den Schafen entfernt, entwickelt und es kam zu dieser Zweiklassengesellschaft in der Kirche. Ne, da waren dann der Klerus, die Priesterschaft und die Schafe. Und das ging dann so weit, dass die Priester die Predigt in Latein gehalten haben und die Menschen die Schafe gar nichts verstanden haben. Das ist an dem Bild des Hirten und überhaupt des Hirten, des guten Hirten und was damit verbunden ist, vorbeigelaufen. Jeder, der durch die Tür zu Jesus kommt, ist Hirte der Schafe. Ihr Lieben, ich kann es wirklich sagen, ich habe mich nicht zu Jesus hingemogelt, ich bin nicht über die Mauer gesprungen, sondern ich bin durch die Tür gegangen. Und ich wünschte, dass wir das alle von uns sagen könnten. Und wer das vielleicht noch nicht sagen kann, kann das heute tun. Kann heute durch die Tür zu Jesus gehen. Da kommt dann wieder zum Tragen, was ich eingangs auch erwähnt habe, dass es für uns als Menschen auch wichtig ist, dass wir wissen, wer wir sind. Ich bin. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Das weiß ich. Mit allen Ecken und Kanten. Aber ich bin es, ich weiß es. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen. Das ist auch wichtig, damit wir unsere Identität auch finden. Und dass wir auch stark im Glauben werden. Und dass wir eben auch dahin kommen, wie Jesus es sagt, dass wir Hirte für andere Schafe werden. Jeder hat dann natürlich einen anderen Bereich. Die Eltern sind die Hirten für ihre Kinder, in jedem Fall. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Ein Hauskreisleiter ist der Hirte für seine Schäfchen im Hauskreis. Und so kann man das immer weiterführen in seinem Arbeitsbereich. Wer da Leiter ist, ist der Hirte für seine Schafe. Und er muss natürlich dann auch diese Rolle des Hirten einnehmen. Ich weiß, dass ich durch die Tür eingegangen bin, aber ich weiß auch, und das ist das, dass ich ein verlorener Sünder bin, den Jesus gerechtfertigt hat durch seinen Tod. Indem ich ihm als Heiland angenommen habe, bin ich eben durch die Tür zu ihm gegangen. Und er hat mir vergeben. Und er hat mich in die Freiheit geführt. Das ist so ganz wichtig, dass ich das auch weiß, dass ich in die Freiheit geführt wurde von ihm. Ein Hirte, der bindet die Schafe nicht an sich. Ich hatte das erst schon gesagt, der flockt sie nicht einfach irgendwo an und überlässt sie nicht. Sondern er lässt sie auch manchmal einfach weiden und guckt nur, wo gutes Futter ist. Und wenn das Futter eben nicht mehr so gut ist, dann rückt er sie zurück, zurecht in eine andere Richtung, wo gutes Futter ist. Binden tut immer der Feind an sich. Der führt in Gebundenheit. Der will uns knechten. Der will unsere Gedanken beherrschen. Der will unser Leben beherrschen. Und das macht er auf vielfältiger Weise. Der gute Hirte führt immer in die Freiheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch für uns wissen und dass wir es auch als Gemeinde wissen, dass wir in eine Freiheit geführt werden und nicht in irgendeinen Zwang. Jeder ist zum Hirten berufen. Ich denke nur als Gedanke noch einmal, dass auch darauf ankommt, wie wir in dieser Aufgabe als Hirte für unsere Schafe eben in Beziehung leben. Ein Hirte muss die Beziehung zum Schaf haben. Es ist schon erstaunlich, wenn ich nochmal das Bild von dem Hirten so zeigen kann. Da ist eine Schafherde, vielleicht von 300 Schafen. Und der Hirte muss sie alle im Blick haben und er muss sie alle irgendwie kennen. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ja, und er muss eben auch mitbekommen, wenn irgendein Schaf einen Mangel hat. Das ist ja bei so einer Menge in so einer Herde nicht so ganz einfach. Ich möchte noch mal einen Vers lesen aus Hesekiel 34. Das ist ein negatives Beispiel, wie Gott es nicht möchte, wie Hirten umgehen. Das ist, hat er hier ganz klar dokumentiert. Und das ist einfach nur mal für uns als Herausforderung gesagt, wo wir wissen, aha, so soll es nicht sein. Dann wissen wir, wie es sein soll. Da steht in Hesekiel 34, Vers 2 und 3, da geht es um diese Hirten Israels. Und du, Menschensohn, Prophet, weissage gegen die Hirten oder über die Hirten Israels. Sprich zu ihnen. So spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht. Das ist hier in Hesekiel eine Gerichtsankündigung für die Hirten, für die Führer Israels ungefähr in 700 vor Christus. Und Gott hat auch Gericht geübt danach. Das ist jetzt aber ein anderes Blatt, da will ich mich nicht so drüber auslassen jetzt. Aber ich will diesen Anspruch, den Gott gibt, wo er ganz klar sagt, was erwarte ich von einem Hirten? Und das steht hier, ich sage das nochmal, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Herz. Achso, das ist gut. Soweit. So unser Anspruch für uns, für unser Leben, wenn wir uns als Hirte verstehen, in dem Bereich, in dem wir leben, mit den Menschen, denen wir zu tun haben. Vielleicht geht das auch so weit, dass ich eine Verantwortung habe über meine Kollegen, die noch gar nicht mit Gott leben. Rede ich mit ihnen überhaupt über Gott? Oder wissen die gar nicht, dass ich Christ bin, dass ich mit Gott lebe? Ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass wir uns da auch ansprechen lassen. Aber es geht eben auch im Zwischenmenschlichen, gerade in einer Körperschaft wie eine Gemeinde hier, dass wir füreinander da sind, dass wir uns, ja, dass es uns das Wohlwollen der anderen auch ein Stück nicht egal ist, sondern dass wir dem nachgehen, dass wir fragen, wie geht's dir? Und dass wir es auch aushalten, wenn einer sagt, mir geht's schlecht. Es ist ja nicht einfach. Wer mag das schon gerne? Ich frage die Leute auch manchmal. Ich sage, du kannst ehrlich sein, wenn es dir schlecht geht, dann sag mir das. Ich halte das aus. Es ist ja tatsächlich so. Ich habe das schon mitbekommen, dass es da manche Leute gibt, die sich vielleicht mal geäußert haben, aber dann eben gemerkt haben, der andere kann damit nicht umgehen und dann wird nichts mehr gesagt. Dann wird einfach auch nicht mehr darüber geredet, dass es einem schlecht geht. Und das ist eigentlich schade. Oder auch in anderen Dingen, dass wir den anderen dienen. Der Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe, das ist der Dienst, der größte Dienst, den es gibt. Jesus hat gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wer sein Leben hingibt, das ist die größte Liebe für seinen Freund oder für seine Familie. Dass wir uns gegenseitig eben auch ermuntern und ermahnen und dass wir für den anderen da sind. Das heißt für mich auch, dass wir uns nicht unbedingt den Putzdienst abwimmeln, sondern dass wir den machen, auch wenn es uns nicht ganz angenehm ist. Ja, oder den Bistrodienst. Da geht das eigentlich los. Da geht der Dienst für den anderen los. Es gibt Leute, die mögen das nicht und die versuchen das immer irgendwie sich aus der Affäre zu ziehen. Das ist da ist nicht der Stand des Hirten, sehe ich so. Es gehört dazu, dass man sich auf den anderen einlässt, für den anderen da ist, mit den anderen lebt und sich und Opfer bringt für den anderen. Ich sage das mal so, und Opfer bringt. Jesus hat sich selbst geopfert. Das erwartet er gar nicht von uns. Aber dass wir für den anderen Opfer bringen, das kann vielfältig aussehen. Wie das aussehen kann, möchte ich mit einer kleinen Geschichte, und damit beende ich auch meine Predigt, nochmal so sagen. Von dem König Alexander, dem großen Griechenkönig, wird berichtet, der ist ja auf seinen Zug nach Indien gezogen, hat ein großes Weltreich gegründet, hat viele kleine Königtümer eingenommen, aber hat die nicht wie andere umgebracht, sondern leben lassen. Und es wird berichtet von einem kleinen König, den er dort gefangen genommen hat, und den er zur Audienz kommen lassen hat, hat er gesagt, was gibst du mir, wenn ich dir das Leben schenke? Da sagt der kleine König, die Hälfte meines Königreichs. Was gibst du mir, wenn ich dir wenn ich deinen Kindern das Leben schenke? Allen deinen Kindern. Dann gebe ich dir die andere Hälfte meines Königreichs. Und Alexander war nun gespannt. Dann sagte er, was gibst du mir dann, wenn ich deiner Frau das Leben schenke? Mich selbst, hat er gesagt. Und das hat Alexander so gut gefallen, dass er ihm alles gelassen hat, nichts weggenommen hat. Und das ist das, was Gott eben auch ein Stück erwartet, dass wir immer bereit sind, uns selbst auch einzubringen und selbst zu schenken in unserem Leben. Amen.